NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juni 1999. Die Musiktauschbörse Napster startet im Internet.
Dies ist eine tollkühne Piratengeschichte aus den faszinierenden Weiten des Internets.
18-jähriger Computernerd lehrt milliardenschwere Weltkonzerne das Fürchten.
Vor allem aber ist es die Geschichte einer Branche, die mit Überheblichkeit und Ignoranz einen Schadensfall nach dem anderen produziert. Dabei ging es ihr vorher doch so gut, damals in den 80er und 90er Jahren.
Das war die goldene Zeit der Musikindustrie.
Ulrich Dolata, Soziologieprofessor an der Universität Stuttgart.
Die CD hat für mehr als Verdreifachung des Umsatzes mit Musikprodukten gesorgt, weil viele Konsumenten das, was sie vorher auf Platte bereits hatten, dann nochmal auf CD gekauft haben.
Doch das Zusammenspiel dreier technischer Entwicklungen wird diese goldene Zeit abrupt beenden.
Schon die CD ist ja ein digitales Medium, das heißt, leicht und ohne Qualitätsverlust beliebig kopierbar. Dann liefert das Fraunhofer-Institut in Erlangen einen Komprimierungsstandard, der die bis dahin sehr große Datenmenge digitaler Musik erheblich reduziert, MP3. Und schließlich etabliert sich das Internet, ein ideales Forum zum Austausch solcher Daten.
Hier kommt Sean Fanning ins Spiel. Ein 18-Jähriger mit Milchgesicht und struppigen Haaren, aufgewachsen in ärmlichen Bedingungen in der Kleinstadt Brockton, Massachusetts. Freunde hat er kaum, aber zwei Leidenschaften, Computer und Musik. Dank seiner Technikbegabung schafft er es zum Informatikstudium nach Boston. Doch statt in Vorlesungen sitzt er lieber am Unirechner und tauscht Musikstücke über das interne Netzwerk.
Ich erinnere mich an die erste MP3, die ich runtergeladen habe. Klar, das sind nur Audiodaten. Aber was für Gefühle damit transportiert werden? Über das Internet. Echt verrückt, dass man was einem so wichtig ist, so frei verschicken kann.
It was really wild to think that something so important to you, you could just trade so freely.
Im Freundeskreis haben Musikfans ja schon immer mit Begeisterung Musik getauscht. Sean Fannings Idee, warum nicht ein Programm entwickeln, das übers Internet alle zusammenbringt, weltweit und grenzenlos. Revolutionär ist sein Peer-to-Peer-Ansatz. Eine Software, die alle Rechner, auf denen sie installiert ist, nach MP3-Musikstücken durchsucht und das Ergebnis an einen zentralen Server meldet. Wer immer diese Stücke laden will, kann auf die Festplatte jedes anderen zugreifen und sich kostenlos bedienen. Fanning nennt sein allererstes Programm Napster, nach dem User-Spitznamen, den er seiner struppigen Nichtfrisur verdankt. Am 1. Juni 1999 stellt es der 18-Jährige testweise ins Netz. Es wird zu einem der ersten großen Hypes der Internetgeschichte.
Ja, also es war dann wie eine Lawine. Jede Woche gab es was Neues. Also mein Rechner, der lief nächtelang und ich habe in der Zeit wirklich eine große Zahl von Dateien gesammelt.
Hardy Schuster, Musiker und Musikproduzent aus Köln.
Was natürlich auf der anderen Seite wieder so ein bisschen schizophren ist, weil ich ja selbst von Musikproduktion lebe. Aber da haben verschiedene Herzen in meiner Brust geschlagen. Auch der Musiksammler ist da auch zu Wort gekommen und auch, dass ich extrem begeistert war über diese Vielfalt von neuer und für mich noch unbekannter Musik, die plötzlich auf einmal verfügbar war, ja, auf meinem Rechner. Und da war ich nicht zu bremsen.
Rock- und Popfans weltweit wähnen sich im Schlaraffenland. Ganze Plattensammlungen sind nur noch einen Klick entfernt. Genauso Raritäten, für die mancher jahrelang vergeblich Flohmärkte durchkämmt hatte. Und das alles für lau.
Man konnte sich erstmals tatsächlich eine Musiksammlung aufbauen, die nicht abhängig war von den eigens erworbenen Platten und denen, die im unmittelbaren Freundeskreis kursierten.
Naja, ein kleines Problem gibt's schon, das Urheberrecht. Klar, aber Ende 1999 gibt es 2 Millionen Napster-User. Das sind viele, aber eben doch nur die, die sich damals schon gut im Netz auskennen. Dann fährt der Dachverband der US-Musikindustrie schweres Geschütz auf. Eine Klage auf $100.000 Schadensersatz für jeden über Napster getauschten Song. Lars Ulrich, Schlagzeuger der berühmten Heavy-Metal-Band Metallica, übergibt medienwirksam am Napster-Sitz in Kalifornien eine eigene Klageschrift. Dabei ist Sean Fanning doch selbst großer Metallica-Fan. Und der weiße Rüpel-Rapper Eminem, gerade zum Plattenmillionär aufgestiegen, droht damit, jeden Napster-Nutzer persönlich zu verprügeln.
Wenn diese Napster-Scheiße noch größer wird, könnte sie den ganzen Zweck des Musikmachens vernichten.
Medien weltweit stürzen sich auf die Geschichte. Plattenmillionäre und Musikkonzerne versuchen, kleine Firma mit überaus beliebter Software platt zu machen, obwohl die doch gar nichts daran verdient und nur ein paar coole T-Shirts verkauft. Es ist das erste große Eigentor der Musikindustrie. Dank der Prozesse wird Napster weltbekannt und die am schnellsten wachsende Community im Netz. Am Ende tauschen 80 Millionen User über 2 Milliarden Songs pro Monat. Napstern ist angesagt. Alle wollen dabei sein, solange es noch geht. So verwunderlich ist dieser Fehler nicht. Die 5 großen Musikkonzerne, die sogenannten Majors, Universal, Sony, EMI, Warner und BMG, kontrollieren 3/4 des Weltmarkts. Da sind Cleverness und Gespür für Trends weitgehend überflüssig. Neue Musikstile, Punk, Rap, Hip-Hop, Techno, Weltmusik, lässt man von kleinen Independent-Labels entdecken und kauft die wichtigsten Bands und Künstler, wenn sich ein kommerzieller Erfolg abzeichnet.
Es ist im Grunde genommen wie mit Bayern München. Man konnte sich jeden Spieler leisten, wenn man wollte. Und die Entwicklung konnte in anderen Clubs stattfinden. So ähnlich war das in der Musikindustrie auch.
Also Kreativität ist da ja nicht viel vorhanden. Ja, ich kenne ja auch diese Leute, die da landen in den Entscheidungsetagen. Das sind eben nicht die Kreativen, sonst wären sie nämlich zu Künstlern geworden, sondern das sind einfach Beamte mehr oder weniger. Und von denen war da auch keine Lösung zu erwarten. Ja.
Und so wird die MP3- und Internetrevolution dort so lange verschlafen, bis der Aufstieg einer kostenlosen Tauschbörse wie Napster zum echten Problem geworden ist. Denn die meisten jungen Leute haben sich an die freien Downloads inzwischen gewöhnt.
Also CDs kaufe ich mir eigentlich fast überhaupt keine mehr. Wenn ich im Radio oder im Fernsehen irgendwo ein Lied höre, was mir gefällt, dann lade ich mir das automatisch runter. Also ich habe damit moralisch gesehen überhaupt kein Problem.
Dadurch, dass es zunächst keine legalen Angebote, keine kommerziellen Angebote für Musik im Internet gab, hat sich so eine kostenlos Mentalität eben auch durchsetzen können bei den Konsumenten.
Dabei erkennt wenigstens einer der Musikkonzerne die Gefahr für die eigene Branche gerade noch rechtzeitig und versucht im Sommer 2000 gegenzusteuern. Aber auch das geht nach hinten los.
Es gibt die schöne Geschichte um Napster und Bertelsmann, die man in der Tat als Eigentor interpretieren kann. Und zwar als ziemlich unelegantes Eigentor, muss man sagen.
Seien wir ehrlich, Napster ist cool. Sie werden diese Technologie nicht mehr stoppen können. Die Napster-Nutzer sind keine Kriminellen.
Verkündet Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff der erstaunten Öffentlichkeit auf der Popcom-Messe im August 2000 in Köln. Dabei hatte doch die Bertelsmann-Tochter BMG mit den anderen 4 Majors Napster mit Klagen überzogen. Wenige Wochen später geht ein Foto um die Welt. Middelhoff und Sean Fanning grinsen in die Kamera, Middelhoff mit Napster-T-Shirt. BMG zieht seine Klage zurück, Bertelsmann finanziert Napster die kostspielige Verteidigung gegen die Klagen der Konkurrenz und kauft sich mit $50 Millionen ein.
Mit dem Ziel, Napster zu einer kommerziellen Tauschbörse umzufunktionieren. Was für eine Chance, könnte man sagen. Über eine anerkannte Plattform in den kommerziellen Vertrieb digitaler Musik einzusteigen.
Voraussetzung allerdings, die anderen Majors müssten mitmachen und ihre Musik dafür freigeben, damit die Kunden, wie bisher bei Napster, alles auf einer Plattform finden. Doch die Konkurrenten fürchten nach Middelhoffs Überraschungskuh, nicht ganz zu Unrecht, eine Bertelsmann-Vormachtstellung in dem neuen Markt und suchen die Konfrontation.
Die anderen 4 haben dann die Klage auf Bertelsmann ausgeweitet. Also die Chance ist damals vertan worden, weil die großen Musikkonzerne überhaupt nicht kooperationsfähig waren.
Ergebnis? Napster verliert alle Prozesse und muss am 1. Juli 2001 dicht machen. Bertelsmann zahlt in einem Vergleich $400 Millionen Schadensersatz an die Konkurrenz und das kostenlose Downloaden und Selbstbrennen geht fröhlich weiter. Längst nämlich haben sich andere Tauschbörsen im Netz etabliert. Erst Nutella, dann Kazaa, eDonkey und viele andere. Sie haben aus den Napster-Fehlern gelernt, kommen ohne zentralen Server aus und sind rechtlich deshalb kaum zu greifen. als sich dann doch 2003 ein kommerzielles Download-Angebot etabliert, kommt es nicht von den Majors, sondern von einem branchenfremden Akteur. Apple drückt seinen coolen, tragbaren iPod als Abspielgerät in den Markt. Die dazugehörige Plattform iTunes erobert 70% Marktanteil und schöpft ab, was sich mit legaler Musik im Netz verdienen lässt. Und die Musikindustrie lamentiert weiter.
Wir müssen davon wegkommen, dass wenn der 14-Jährige im Sparmarkt eine Tafel Schokolade geklaut hat, er von seiner Mutti richtig Probleme kriegt. Und wenn er geistiges Eigentum stiehlt, die Mutti die Nachbarin holt und sagt, guck mal, was für ein toller Knirps bei mir zu Hause sitzt.
Erklärt Sony Deutschland-Chef Balthasar Schramm 2004. Weil die Tauschbörsen schwer zu greifen sind, belangt man die privaten Nutzer und damit letztlich die eigene Kundschaft. Die Zahl von Klageandrohungen und Abmahnungen erreicht bis heute, angeblich allein in Deutschland, 4 Millionen.
Dann kam irgendwann mal auch immer die Angst mit dazu, ja. Also da kamen so diese ersten Abmahnwellen und Strafen und so weiter. Und letztendlich, glaube ich, hat doch diese Drohung dem Ganzen schon Einhalt geboten.
Doch diese Strategie ist umstritten.
Problematisch ist, wenn Endverbraucher, Musikhörer dafür belangt werden. Und zum Teil sind es ja sehr geringe Downloadzahlen, mit denen sehr rigide Abschreckungssummen verbunden werden. Das ist mir nicht nachvollziehbar und das schadet auch dem Ansehen der Musikindustrie.
Und stoppen lässt sich das Ganze damit sowieso nicht. Bis heute steht geschätzt ein Viertel des weltweiten Internetverkehrs im Zusammenhang mit illegalen Downloads über Netzwerke wie BitTorrent. Allein in Deutschland soll es jedes Jahr über 100 Millionen Fälle geben. Betroffen sind Filme, Software, vor allem aber weiterhin Musik. So ist der Umsatz der Musikindustrie gegenüber dem Jahr 2000 um mehr als 50% gesunken. Auch der neue Trend Streaming, legale Musikabos im Netz, wird das nicht wesentlich ändern. Der Napster-Schock wirkt nach, meint Soziologieprofessor Ulrich Dolata.
Die Musikindustrie freut sich heute schon, dass im vergangenen Jahr die Umsätze nicht weiter eingebrochen sind. Aber im Grunde hat sie sich bis heute davon nicht erholt. Und bis heute geht immer noch die Suche nach wirklich tragfähigen Geschäftsmodellen von Musik im Internet, die auch tatsächlich Umsatzbringer sind.
Nun könnte man beim Niedergang einer offenbar erneuerungsunfähigen Branche die Schultern zucken. Betroffen davon sind aber eben nicht nur Aktionäre, sondern vor allem Rock- und Popmusiker. Bis auf einige wenige Superstars wie Radiohead, die sich im Netz erfolgreich selbst vermarkten, können sie wegen der Tauschbörsen vom Tonträgerverkauf immer weniger leben. Und so sind in den letzten 10 Jahren andere Einnahmequellen wichtiger geworden. Die meisten Bands geben wieder sehr viel mehr Konzerte als in den 80er und 90er Jahren. Viele sagen, für die Kreativität ist das gar nicht so schlecht. Auch Musiker Hardy Schuster aus Köln.
Ich sehe die ganze Sache so, Musik ist eigentlich eine Kunst, die im Moment entsteht und dann wieder vergeht. Es gab eine Zeit lang, da hatte dann die Musikindustrie so den Daumen drauf, indem man das Ganze als gepresstes Produkt exklusiv verkaufen konnte. Dann hat sich die Technik wieder einen Schritt weiterentwickelt, hat die Kunst wieder befreit von diesem toten Medium. Also Musik geht vielleicht einfach wieder dahin zurück, wo sie hergekommen ist, nämlich auf die Bühne, und das ist eigentlich auch gut so.
Letztendlich war Napster der erste große Bruchpunkt in der neueren Geschichte der Musikindustrie. Kann sich Napster heute nichts mehr verkaufen, aber das ist ja historisches Verdienst, wenn man das so will.
Um den tollkühnen Freibeuter Sean Fanning muss man sich übrigens keine Sorgen machen. Er hat seine Napster-Anteile rechtzeitig verkauft. Für 15 Millionen Dollar, heißt es.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an den Start der Musiktauschbörse Napster am 1. Juni 1999. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.